The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 30. März. Wilhelm von Humboldt. Beginnen wir diese Woche doch mal mit diesem Gelehrten. Also Wilhelm von Humboldt hat gesagt, der Mensch ist nur Mensch durch Sprache. Naja, und das erleben wir ja täglich. Der Arzt spricht mit uns, genauso wie die Architektin, die ihre Pläne erklärt. Der Metzger darf es eine Scheibe mehr sein. Aber nach dem Sprechen werden Fakten geschaffen. Der Arzt operiert, die Architektin gestaltet das Haus, der Metzger schneidet die Wurst, der Klempner repariert den tropfenden Hahn. Und warum reden wir heute Morgen überhaupt darüber? Weil das Sprechen eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung ist, auch nicht für das Menschsein. Sprache ist die Begleitung von Tat, aber doch nicht deren Ersatz. Und das eben ist der Punkt mit unseren heutigen Politikern. Da wird gesprochen und versprochen, doch die Lieferung, die hat man aus dem Leistungskatalog gestrichen. Die Kommunikation ist hier nicht mehr der Begleiter der Tat, sondern tatsächlich ihr Ersatz.
An den Taten sollt ihr sie messen.
Die Ampel war besonders groß darin. Olaf Scholz versprach im SPD-Wahlkampf ein Wunder am Wohnungsmarkt. In einer Endlosschleife versprach er 400.000 neue Wohnungen pro Jahr.
Ich will, dass wir wieder mindestens 400.000 neue Wohnungen pro Jahr schaffen, davon 100.000 im sozialen Wohnungsbau.
Deshalb will ich erreichen, dass wir jedes Jahr, Jahr für Jahr, 400.000 Wohnungen bauen.
Jedes Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen, bauen, bauen,
bauen, bauen. Und genau nichts geschah. In keinem einzigen Jahr war er auch nur in der Nähe dieser Zahl. Robert Habeck, dasselbe Spiel, anderes Thema. Er versprach als grüner Wirtschaftsminister ein Klimageld.
Das Energie- oder Klimageld ist eine Logik der CO2-Steuer auf die Menschen in Deutschland wieder zurückzuverteilen.
Dieser Logik folgte gar keine Aktivität. Das Klimageld kam nie. CDU-Kanzler Friedrich Merz, nicht besser, er predigt gern den Herbst der Reformen, der erst der Anfang sei.
Und der Herbst der Reformen wird auch nicht die letzte Jahreszeit sein, in der wir das Land zum Besseren verändern.
Nur auf diesen Herbst haben wir alle vergeblich gewartet, außer Worten nichts gewesen. Es gab mal eine Zeit in der Politik, da wurde mit Selbstverständlichkeit gesprochen und geliefert. SPD-Kanzler Willy Brandt zum Beispiel, der skizzierte seine Entspannungspolitik.
Unser Land braucht die Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Westen und die Verständigung mit dem Osten.
Und dann flog er nach Moskau. Und wenig später konnten Millionen Westdeutsche ihre Ostverwandtschaft in Erfurt, Karl-Marx-Stadt oder auch auf Rügen besuchen. Wenn Helmut Schmidt eine Lücke in unserer Landesverteidigung ausgemacht hatte, danach wurde unverzüglich gehandelt. Ja, der rief keine Zeitenwende aus, aber bald darauf wurden amerikanische Pershing-Raketen stationiert. Als Schröder seine Reformagenda 2010 ankündigte, da wussten die Faulpelze im Lande, was die Stunde geschlagen hat.
Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.
Aber in der deutschen Politik ist eine merkwürdige Entkopplung von Wort und Tat mittlerweile zum Erkennungszeichen geworden. Es kommt nicht mehr zum Richtungswechsel, sondern nur noch zum Ämtertausch. In diese allgemeine Ernüchterung hinein hat nun Lars Klingbeil von der SPD einen denkwürdigen Auftritt hingelegt. Er kündigte vor der Bertelsmann-Stiftung eine Reformpolitik an. Eine Reformpolitik, die doch sehr nach Entschlossenheit klang.
Wir sind gefordert, Gewohnheiten aufzugeben, Blockaden aufzulösen. Und das fängt bei jedem von uns selbst an. 2026, und das sage ich deutlich, wird uns Mut abverlangen.
Seitdem darf gerätselt werden. Wird hier wieder nur mit unserer Sehnsucht nach Veränderung, am besten nach Verbesserung, gespielt? Oder spricht da ein Mann, den nach zwei wuchtigen Wahlniederlagen die Erkenntnis heimgesucht hat? Die Erkenntnis, dass Deutschland sich bewegen muss. Fazit: Die SPD hat es nicht leicht. Sie muss sich jetzt entscheiden. Versammelt sie sich hinter ihrem Vorsitzenden oder dementiert sie ihn? Kommt jetzt diese Reform für Deutschland oder doch nur wieder eine Steuererhöhung. Wenn wieder alles nur heiße Luft war, dann braucht es an der Spitze des Willy-Brandt-Hauses künftig keinen Lars Klingbeil mehr, sondern einen Mann wie David Copperfield. Der versteht wenigstens was von Illusionskunst. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Michael Loscheller war der ehemalige Vorstandschef von Opel. Er kennt sich aus in der Autoindustrie. Und jetzt will er den kleinen Elektroautohersteller Polestar aus Schweden ganz groß machen. Für ihn ist die Zukunft elektrisch.
Früher haben wir so ein bisschen über Reichweitenangst gesprochen. Vielleicht reden wir jetzt noch mal ein bisschen über Zapfsäulenangst.
Anne Schwedt erklärt uns die wichtigsten Wall-Street-Termine dieser Woche. Und ja, wir gedenken einer kleinen popkulturellen Sensation vor 40 Jahren. Ein deutschsprachiger Titel wurde zur Nummer 1 in den USA. Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Davon ist zumindest Michael Loscheller felsenfest überzeugt. Der Mann war bei VW in den USA der Finanzchef. Er hat von 2017 bis 2021 als Vorstandschef von Opel gewirkt. Und dann ist er von Rüsselsheim nach Göteborg in Schweden gegangen. Und jetzt will er den chinesisch-schwedischen Elektroautohersteller Polestar in einem heiß umkämpften Markt etablieren. Keine ganz leichte Aufgabe. Also, wie blickt er auf Themen wie Ladeinfrastruktur, Konkurrenz durch Tesla, De-Risking, China? Hören wir doch mal rein, was Michael Loscheller, dieser Vollprofi der Autoindustrie, uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Michael Loscheller.
Hallo, Herr Steingart.
Ich wollte mit Ihnen sprechen über Elektromobilität. Sie sind jetzt der Chef eines reinen, rassigen Elektromobilherstellers und wollte mit Ihnen mal auf Deutschland schauen, auf Ihr altes Betätigungsfeld, nicht nur Opel, VW. Alle tun sich so verdammt schwer mit der Elektromobilität. 90% unseres Verkehrs in Deutschland sind Verbrenner. Was läuft da falsch? Warum zündet die Elektromobilität nicht richtig in Deutschland?
Also einmal würde ich sagen, dass der Elektromarkt wächst. Er wächst deutlich geringer, als wir uns das vor einigen Jahren vorgestellt haben, wo ja alle gedacht haben, so eine Transformation passiert in einigen Jahren, was vielleicht auch übertrieben war. Ich sehe so einen gewissen Schlingerkurs, auch in der Politik. Vor einigen Jahren, und ich war selbst in vielen Gesprächen dabei, hieß es, wo sind eure Elektroautos? Ihr seid zu spät dran, ihr Industrie. Jetzt sind viele Elektroautos im Markt und ich glaube, es sind gute Angebote. Jetzt heißt es, wollen wir es vielleicht später machen, also ein Schlingerkurs. Ist nie gut. Es fehlt an Klarheit. Und ich glaube, wir sollten die Sachen weiter gut machen. Im Sinne, die Kunden überzeugen, in die Autos bringen. Die Reichweiten werden besser. Die Infrastruktur wird besser. Und natürlich müssen auch die Preise besser werden. Aber in Summe, ich bin positiv, was Elektromobilität angeht. Und letztendlich zum Beispiel die ganze Ölkrise, die Debatte, die jetzt passiert mit, was an den Tankstellen passiert. Ich glaube, das wird uns auch nochmal helfen. Ja, früher haben wir so ein bisschen über Reichweitenangst gesprochen. Vielleicht reden wir jetzt noch mal ein bisschen über Zapfsäulenangst.
Kann schon sein, aber die Ladeinfrastruktur muss trotzdem passen. Die ist doch noch nicht annähernd, wenn ich unterwegs bin. Also das fängt an mit Tesla, muss ich die Tesla-Station suchen und auch finden. Wie viel Prozent der normalen Tankstellen sind jetzt Elektrotankstellen? Ein kleiner Teil, oder?
Ja, aber dennoch, ich sehe es nicht so schwierig an. Also sehen in den Apps genau, wo die Ladestationen sind. Sie wissen genau, welche frei sind. Also natürlich ist es noch nicht perfekt, aber ich glaube, es ist viel, viel einfacher, als die meisten Menschen es denken. Und probieren geht über studieren. Alle, die es ausprobiert haben, kommen zurück mit guter Erfahrung. Also ich sehe das Glas mehr halb voll als halb leer.
Und der Kunde, glauben Sie, wird sich durch was vor allem überzeugen lassen? Die Automobile sehen toll aus, sie fahren auch schnell, sie haben die Angst beschrieben, die nimmt ab, das registriere ich auch. Aber was könnte den Durchbruch bringen? Was denken Sie, wenn Sie visionär nach vorne gucken, was macht diese Elektromobilität zu einer wirklich Mainstream-Beförderung?
Ja, ich sehe im Wesentlichen drei Punkte. Einmal, was wir nicht vergessen sollten, ist, es handelt sich natürlich um emissionsfreie Mobilität und ich glaube, das ist die Mobilität der Zukunft und das sollten wir bei allen Debatten über Klimaschutz nicht vergessen. Die jetzigen Verbrenner haben nach wie vor hohe Emissionen und ich glaube, da machen Elektroautos natürlich einen großen Sprung.
Wir haben in Deutschland natürlich nach wie vor die Braunkohle, wir haben die Kohle, wir bauen jetzt, ich glaube, 50 Gaskraftwerke, also die Verstromung passiert hier nicht nur aus Sonne und Wind.
Ja, natürlich ist die Frage, wo kommt der Strom her? Aber wenn es von erneuerbaren Energien kommt, dann haben sie emissionsfreie Mobilität. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und wird Kunden überzeugen. Der zweite Punkt ist, Dann aus meiner Sicht, das ist das Thema Unterhaltskosten. Und da rechnen natürlich auch insbesondere Flottenkunden mit sehr spitzen Bleistift. Elektroautos haben deutlich geringere Servicekosten. Das spielt sich dann in den Unterhaltskosten wieder. Und da werden alle genau rechnen. Und jetzt mit den höheren Spritpreisen können Elektroautos günstiger sein, was die Unterhaltskosten angeht. Und richtig, der letzte Punkt, den hatten Sie schon genannt. Ich glaube, das gilt natürlich auch für Polestar. Die Autos sehen toll aus und fahren gut. Das macht Spaß. Und ich glaube, diese drei Sachen zusammen überzeugen mehr und mehr Kunden.
Ja, sagen Sie, wie läuft's bei Ihnen? Sie sind ja jetzt ein sehr kleiner Hersteller, beherrscht von einer chinesisch geführten Mutter. Über Geely und Volvo sind sozusagen die Chinesen doch ihre Anteilseigner. Das kann man so sagen.
Ja, erstmal zu Polestar. Also wir haben im vergangenen Jahr 60.000 Elektroautos verkauft. Das ist ein großes Wachstum gegenüber Vorjahr, 34%. Wir sind insbesondere gut in Europa, wo wir um 50% gewachsen sind. 2025 war das beste Jahr für uns, also wir sind gut aufgestellt.
Aber Sie schreiben rote Zahlen noch. Wie viele Autos muss man verkaufen? Was sagen Ihre Businesspläne? Sie haben gesagt 60.000, jetzt knapp über 60.000. Wo müssen Sie hin, damit das aufhört mit der roten Farbe?
Ja, also ich sage immer, ich glaube, wir sind alle glücklicher, wenn wir mehr als 100.000 Autos verkaufen. Ich glaube, das ist so eine gute Schwelle, wo wir natürlich die Marke auch hinbringen wollen. Wir wollen diese Marke etablieren, unsere Markenbekanntheit, insbesondere auch in Deutschland, verbessern. Und ich sag mal, da fühlen wir uns besser, wenn wir über 100.000 sind.
Und dann schreibt man schon schwarze Zahlen mit über 100.000? Nee, glaube ich nicht.
Ja, also da wir ja börsennotiert sind, kann ich Ihnen da jetzt nicht eine direkte Aussage zu geben. Aber natürlich machen wir große Fortschritte auch finanziell. Und es kann uns natürlich auch sehr gut gelingen, mit Elektromobilität da Geld zu verdienen. Und das haben ja andere auch schon gezeigt.
Tesla, hat man das Gefühl, dominiert auch so und so viele Jahre nach der Einführung, zumindest aus Sicht der Investoren, dass diese eine Autofirma, Tesla, ist so viel wert wie die gesamte deutsche Automobilindustrie und zwar deutlich mehr als die Addition von BMW, VW und Audi und all dem Tollen, was wir haben. Wieso können die diesen Vorsprung halten? Und umgekehrt die Frage, haben sie dann als wirklicher kleiner Angreifer eine Chance?
Ja, also einmal muss man natürlich sagen, Tesla hat eine große Pionierarbeit geleistet, eine gute Marke aufgebaut. Aber was wir natürlich auch deutlich sehen, viele Tesla-Kunden sind wechselwillig. Und das ist natürlich auch eine Chance für andere Marken. Und dazu zähle ich auch Polestar, weil natürlich andere Fahrzeuge auch gute Angebote haben. Es kommen immer mehr in den Markt. Der Markt ändert sich und diese Pionierstellung, die Tesla in der Vergangenheit hatte, die versuchen wir natürlich aufzuweichen.
Wird der Automarkt denn ein so fragmentierter Markt? Ich meine, in meinem Markt, im Medienmarkt kann man sagen, da gibt es heute dank der Technik viel mehr, auch kleinere Player, die neben Google, Amazon, Bertelsmann existieren können. Wie wird das in der Autoindustrie sein? Was denken Sie? Oder kommt die große Konzentrationswelle?
Nein, ich glaube, in der Automobilindustrie wird es ähnlich sein. Wir werden viel mehr Player haben. Kunden haben andere Bedürfnisse. Und ich sage auch immer so, die Kinder wollen auch nicht immer die gleichen Autos der Eltern fahren. Das ist auch eine große Chance für neue Marken, wie beispielsweise Polestar, zu sagen, ja, hier differenzieren wir uns, das sind andere Marken, das sind junge Marken, die auch auf andere Themen setzen. Und ich glaube, deshalb werden wir einen Markt sehen, der deutlich fragmentierter ist in der Zukunft. Die Wettbewerbsintensität wird natürlich nochmal dramatisch zunehmen. Wir sehen das auch in China. Und ich glaube, da müssen wir uns alle drauf einstellen. Und diejenigen mit der besten Strategie und der besten Umsetzung können sich natürlich da durchsetzen.
Viele haben Angst vor chinesischen Autos. Stichwort Computer, Abhören, Datentransfer und Ähnliches. Was erwidern Sie solchen Kunden, die jetzt nicht mehr Angst haben, dass sie liegen bleiben, sondern die Angst haben, dass sie abgehört werden?
Ja, dass wir natürlich alle Gesetze da einhalten und die Daten lokal hier in Europa speichern. Also diese Sorge ist völlig unbegründet.
Und sind Sie betroffen von, wenn Donald Trump von Decoupling spricht und die deutschen Politiker von De-Risking? Viele sagen ja, China und so weiter, wollen wir nicht mehr uns so abhängig von machen. Spüren Sie das? Ist das für Sie ein Wettbewerbsnachteil geworden, eine Mutter zu haben aus einem anderen Kontinent und auch aus einem anderen politischen System?
Ja, das macht schon das Operieren schwieriger. Und deshalb versuchen wir auch eine klare Strategie umzusetzen, dass wir mehr und mehr regional produzieren. Weil die Faktoren der Unsicherheit nehmen zu, ist es natürlich nicht hilfreich, so viele Zölle einzuführen. Aber unser Ansatz ist, dort zu produzieren, wo wir auch dann entsprechend die Absätze haben. Deshalb werden wir in Europa produzieren, wir produzieren in Asien, wir produzieren auch in den USA, in einem Volvo-Werk. Also diese Regionalisierung wird da zunehmen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg nach vorne. Es optimiert die Logistikketten, es beschleunigt die Zeiten zu den Kunden. Also das ist, wie es nach vorne geht.
Ja, also Sie sind ein echter Pionier da oben im Norden, einen solchen Automobilhersteller zu entwickeln, aufzubauen. Ich wünsche alles erdenklich Gute. Vielen Dank, Herr Loscheller.
Herzlichen Dank, Herr Steingart.
Zukunft kommt von Zuversicht, das ist das Motto der MyWay 26, unserem Strategiegipfel für die Familienunternehmer und die Familienunternehmerin. Es überwiegen ja derzeit die eher schwierigen Nachrichten, kaum Wachstum, noch mehr Staatsschulden, eine große Scheu vor Reform. Aber verzagt sein, würde ich sagen, gilt für Unternehmer nicht. Es braucht Zuversicht, es braucht Optimismus, damit das Land wieder in die Gänge kommt. Und deshalb treffen wir uns am 23. und 24. September im Berliner Westhafen. Und wir treffen uns mit starken Persönlichkeiten aus dem Unternehmertum, aber auch aus der Politik. Persönlichkeiten, die uns helfen sollen, Gründe für Zuversicht zu finden. Die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche zum Beispiel wird da sein und wird uns berichten, was sie vorhat und auch das, was sie schon getan hat. Der Digitalminister Carsten Wildberger ebenfalls gibt uns ein Update. Und meine Kollegin Chelsea Speaker spricht mit Sigmar Gabriel über, die Welt in Unordnung live auf der Bühne. Es gibt Masterclasses, wo Sie von tollen Lehrern für Ihr Unternehmen lernen können. Zum Beispiel in Sachen KI, in Sachen Kommunikation, aber auch Führungsstrategie. Heute und morgen gibt es noch Tickets zum Vorzugspreis. Und danach, dann wird's teuer. Wer spät kauft, kauft teuer, hat meine Oma schon gesagt. Alle Infos finden Sie in den Shownotes. Wir sehen uns auf der MyWay 26.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß Anne Schwedt, die auch in aufgeregten Zeiten einen klaren Blick auf die Wall Street hat. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo, Gabor.
Anne, sag uns, was sind die wichtigen Termine für die Anleger in dieser Woche?
Ja, für Anleger wird es eine kurze, aber extrem dichte Woche mit einem klaren Fokus auf Konjunkturdaten, Fed-Signale und den anhaltenden Ölstress. Erstens die Wirtschaftssage. Gleich zu Wochenbeginn steht eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell im Mittelpunkt. Danach folgen mit Verbrauchervertrauen, offenen Stellenangeboten, ADP, Beschäftigungszahlen und den Einzelhandelsumsätzen fast täglich wichtige Indikatoren. Der große Test kommt dann am Freitag mit dem März-Arbeitsmarktbericht. Hier erwarten Ökonomen nur einen sehr verhaltenen Beschäftigungszuwachs, was die Konjunktursorgen spiegeln könnte. Die Börse hat zwar wegen Karfreitag zu, aber die Daten kommen trotzdem. Zweitens die Unternehmensseite. Nike legt am Dienstag die Quartalszahlen vor und gibt damit einen wichtigen Ausblick auf die Konsumlaune und die China-Nachfrage. Außerdem legen auch Tesla und andere Autobauer ihre monatlichen Auslieferungszahlen vor. Drittens bleibt aber auch noch der Ölmarkt der große Unsicherheitsfaktor. Die Brent-Futures laufen nämlich am Dienstag aus und jede neue Nachricht aus dem Iran-Konflikt kann die Kurse sofort drehen. Vor diesem Hintergrund starten die Futures am Sonntagabend bzw. am frühen Morgen deutsche Zeit bereits im Minus, nachdem die Indizes in der Vorwoche deutlich gefallen und Dow sowie Nasdaq offiziell in die Korrektur gerutscht sind. Die Märkte suchen also händeringend nach Klarheit, sowohl zur wirtschaftlichen Widerstandskraft, aber auch zur geopolitischen Lage, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es neben Arnold Schwarzenegger und Christoph Waltz noch einen Österreicher gibt, der in den Olymp der amerikanischen Popkultur aufgestiegen ist. Die Rede ist von Falco. Vor 40 Jahren landete sein Hit Rock Me Amadeus auf Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts. 3 Wochen lang blieb er dort. Und der damals 27-jährige Österreicher brach erstmal zusammen. Denn der Chart-Erfolg war für ihn kein Grund zum Feiern, sondern zum Zweifeln, auch zum Verzweifeln. Das schaffe ich nie wieder. Jetzt ist es aus, hat er damals gesagt, als er die Nachricht von der Nummer 1 bekam. Falco hat sich gegen den Song gewehrt. Die beiden niederländischen Produzenten, die ihn geschrieben hatten, die betitelte er abschätzig als Käseroller. Der Song über das größte Musikgenie des 18. Jahrhunderts, Mozart, war für ihn Leichenfledderei. So hat er das genannt. Ja, dann kam natürlich noch Lokalpatriotismus dazu. Falco kam aus Wien. Und den Salzburger Mozart zu besingen, auch wenn er fast 200 Jahre tot war, das kratzte doch an Falcos Ehre. Schließlich hat er das Lied dann doch gesungen, zum Glück. Rock Me Amadeus führte wochenlang die Charts an in Deutschland, Österreich, Großbritannien und dann eben auch in den USA. Die Version, die es da geschafft hatte, klang allerdings deutlich anders. Acht Minuten lang, mit jeder Menge staccatoartiger Bearbeitung von Falcos Stimme. Mir auf jeden Fall gefällt die Version besser, die hier in Deutschland dann die Nummer 1 war. Ich wünsche Ihnen einen herzhaften Start in diese neue Woche. Und morgen grüßt Sie aus diesem Studio Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.